Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich, auch nochmal im Namen der Veranstalter und ich wurde schon vorgestellt, mein Name ist Andreas Postel hier vom ZDF Landesstudio in Thüringen und ich moderiere den Abend heute und möchte Ihnen als erstes einmal gar nicht unsere Gäste hier auf dem Podium vorstellen, sondern eine junge Frau, die Sandra Bach heißt mit bürgerlichen Namen und sich Sandruschka nennt, steht dort drüben ganz unscheinbar. Und sie macht Folgendes, sie liebt den Stift und die Staffelei und hat ein Faible fürs Handgezeichnete. Ihre Spezialstrecke ist das Graphic Recording. Bei all der Digitalisierung, über die wir hier heute reden, ist Graphic Recording wieder zurück zu den Wurzeln oder so ähnlich. Und da sie in Weimar lebt und hier Kommunikationsdesign studiert hat und hier jetzt auch arbeitet, haben wir sie gebeten und eingeladen und sie hat es auch angeboten, hier einmal diesen Verlauf des Abends sozusagen zu versuchen umzusetzen und daraus ein sogenanntes Graphic Recording zu veranstalten. Und sie wird mir gleich helfen, weil ich möchte meine Gäste vorstellen und da bin ich ganz gespannt, wie das dann visualisiert umgesetzt wird. Und Sie können als Zuschauer möglicherweise sogar mithelfen, abzustimmen, ob ihr das gelungen ist oder nicht. Ich überfall Sie jetzt da ein bisschen damit, aber es ist spannend zu sehen, wie Sie Stefan Nickemeyer vielleicht visualisiert darstellt. Das können wir uns vielleicht mal angucken. Stefan Nickemeyer ist, ich glaube, wohl Deutschlands bekanntester Medienblogger. Ein versierter Medienkritiker, Gründer von Übermedien und ein Lieblingskritiker der Bild-Zeitung. Das ist schon fast ein obsessives Verhältnis geworden, aber über die Bild-Zeitung hinaus beobachten sie kritisch, wohlwollend und hartnäckig die Öffentlich-Rechtlichen, die Zeitungen, aber natürlich auch all das, was bei YouTube und YouTubern und im Netz vor sich geht und setzen sich damit kritisch auseinander, seit Jahren und intensiv und zu unser aller Freude und zu ganz besonderen Freude, dass Sie hier sind, denn Kritik spornt ja immer an und Kritik hilft und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute den Weg nach Erfurt gefunden haben, zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Stadt und das geht natürlich dank ICE-Verbindungen auch ruckzuck von Berlin aus, wir sind ja fast ein Vorort von Berlin geworden, also kann man sowas häufiger machen und wiederholen. Als nächstes möchte ich Ihnen vorstellen Frau Seidel, das ist die Chefdramaturgin des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Sie hat den Weg aus ihrer Geburtsstadt Merseburg über ein Studium in Halle dann irgendwann nach Stuttgart zu Hasko Weber gefunden und ist mit ihm dann hier ans Deutsche Nationaltheater gekommen und sie beschäftigen sich in der Goethestadt mit einem ganz anderen Zugang von Sprache und es wird spannend sein, mit Ihnen darüber zu reden, wie man Theater macht in den Zeiten, in denen innerhalb von wenigen Zeichen bei Twitter kommuniziert wird und wie das Publikum, was mittlerweile daran gewöhnt ist, sich dann im Theater wiederfindet. Das wird spannend sein zu hören. Ein bisschen weniger, glaube ich, Zeit zum Porträtieren werden Sie bei Herrn Tiefensee brauchen. Es fehlen die Haare, dann müsste das Porträt schneller fertig sein. Herr Tiefensee ist gerade am Wochenende gewählt worden als neuer SPD-Landeschef hier in Thüringen und sagte, deswegen spiele ich darauf überhaupt an, auf diesem Landesparteitag, es gibt Leute, die sie aufregen, weil die so lange in die Suppe gucken und den Kopf schütteln, bis sie ein Haar dann in der Suppe finden und sie hätten keins, also wären sie auch niemand, der das Haar in der Suppe sucht, sondern eher jetzt anpackt und hier in der SPD Thürings mitgestalten will. Sie sind hauptberuflich aber Wissenschaftsminister hier in Thüringen und nicht nur das, sondern eben auch Minister für digitale Gesellschaft. Und das heißt mehr als nur für Breitbandausbau im ländlichen Raum zu sorgen, in Zollenroda zum Beispiel, wo Christian Sievers gerade war und sein Buch vorgestellt hat und mit Schülern diskutiert hat über vielleicht auch das, was wir heute Abend zu besprechen haben. Ich freue mich sehr, dass Christian Sievers gekommen ist aus Mainz. Wir sind Kollegen seit langem. Ich bin aus dem Heute-Journal nach Thüringen gekommen und du bist von Israel ins Heute-Journal gegangen. Und es ist einer der wichtigsten Moderatoren im ZDF, moderiert die 19 Uhr Heute-Sendung mit Petra Gerster und zusammen mit Klaus Kleber und mit Marietta Slomka das Heute-Journal. Wir werden reden über, wie wir umgehen mit Sprache, was wir für ein Verhältnis entwickeln in dieser turbulenten, schnellen Medienzeit des digitalen Zeitalters. Und das ist vielleicht auch meine erste Frage an dich gleich. Das ist das, was auch viele Zuschauer immer wieder fragen, auch mich fragen, schreibt er denn seine Moderationen alle selbst oder gibt es da jemanden, der sie schreibt oder kommen die Moderationen aus dem Kanzleramt oder wer macht das eigentlich alles? Jedenfalls ist das immer wieder eine viel und gern gestellte Frage und vor allen Dingen, wie gehst du um mit Worten, in dem schon den ganzen Tag über Twitter und Facebook Nachrichten gelaufen sind und vor allen Dingen in einer ja meistens auch extrem zugespitzten Form Worte gebraucht und missbraucht werden, die du vielleicht am Ende des Tages, am Abend wieder einholen musst.
Hi, ganz viele Fragen, Andreas. Guten Abend erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Schreiben wir die Moderation selber? Ja, bei mir ist es so, dass ich immer so ein bisschen zusammenzucke, wenn jemand sagt, Sie sind doch der Nachrichtensprecher. Weil das klingt so nach Ablesen, finde ich. Und mein Job ist ja nicht, Nachrichten zu sprechen, sondern sich erstmal zu überlegen, was man überhaupt sagen will. Und das ist viel, viel schwieriger und dauert viel, viel länger. Im Heute-Journal ist es so, dass die Moderatoren wirklich jedes einzelne Wort, das sie auf dem Sender sagen, selbst geschrieben haben. Jedes einzelne, ohne eine einzige Ausnahme. Es gibt auch niemanden, der das sonst machen würde, ehrlich gesagt. Es ist schlicht niemand da. Und es hat mehrere Vorteile. Erstens sagt man auch wirklich nur das, was man sich selbst ausgedacht hat. Und zweitens kann man sich dann nicht mehr versprechen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Man verspricht sich seltener, wenn man Dinge erzählt, die man in seinem eigenen Duktus und seiner eigenen Art selber sich ausgedacht hat. Bei der 19 Uhr ist es ein bisschen anders, da ist es zeitmäßig nicht möglich, wirklich alles zu schreiben, alles selber zu schreiben, aber man guckt zumindest über alles drüber und versucht sich so ein bisschen mundgerecht zu machen und ich versuche aber trotzdem zumindest so die ersten 2-3 Themen jeder Sendung auch komplett selbst zu schreiben. Und alle Gespräche, für Gespräche gilt es natürlich doppelt und dreifach, da kann man sowieso nicht viel schreiben, weil Gespräche haben es ja nun mal an sich, dass sie aus der Situation heraus sich entwickeln müssen und dass man immer nicht weiß, was wird eigentlich das Gegenüber antworten. Und deswegen macht es wenig Sinn, sich ein Gespräch vorzustellen, wie es denn laufen soll, weil es läuft in 99,9% der Fälle ganz anders. Also wenn ich jetzt mit Herrn Tiefensee reden würde zum Beispiel, habe keine Ahnung, was der sagt. Das heißt, ich kann dann die dritte und vierte Frage gar nicht vorgeben. Noch kurz, weil du gesagt hast, werden die Sachen aus dem Kanzleramt vorgegeben. Das gibt's in der Tat. Ich kriege tatsächlich so alle 2 Wochen so eine Mail, in der dann drin steht, also ihre Sendung wird doch von Angela Merkel geplant. Und da muss ich sagen, seit ich das mache, ist es mir kein einziges Mal passiert, dass irgendjemand diese Sendung woanders geplant hätte als in unseren Konferenzen. Und der Sender antwortet solchen Leuten, die so kritisch sind und sehr, sehr viel Verschwörung vermuten, immer mit einer langatmigen Erklärung. Ich glaube, es wäre manchmal besser, die einfach mal zu uns einzuladen, weil dann würden sie sehen, wie bei uns so eine Sitzung abläuft. Wir haben 4 Sitzungen jeden Tag, Konferenzen, in denen alle Redakteure zusammensitzen und da wird sich echt heftig gestritten. Da fliegen auch manchmal wirklich die Fetzen und man kann erleben, wie die Sendung am Abend mit der Grundidee vom Morgen in allermeisten Fällen nichts mehr zu tun hat. Also das, glaube ich, würde wesentlich stärker helfen, um auch die zu überzeugen, die immer noch denken, dass die Bundeskanzlerin unsere Nachrichtenabläufe schreibt.
Okay, dann stelle ich mal die zweite Frage zurück, komme ich nochmal drauf, was den Umgang mit den Worten anbelangt, wenn man so schnell auch unter Druck ist und so viele Worte im Laufe des Tages schon gefallen sind und dann am Heute-Journal am Ende des Tages geguckt werden muss, was ist denn nun die richtige Formulierung eigentlich, denn da ist schon viel passiert dann im Laufe des Tages, eine Richtung schon vorgegeben, die man abends vielleicht dann gar nicht mehr einholen kann. Aber weil das Thema gerade auf diese Kritik kam, wer schreibt denn eigentlich die Moderation und auch kritisches Publikum da ist und häufiger nachfragt. Es muss ja irgendwo, Herr Niggemeier, der Eindruck entstanden sein, da käme irgendwo eine Direktive, da würde jemand stecken die doch unter einer Decke und sprechen miteinander. Wir wollen nicht das Thema vergessen, dass wir uns mit Sprache beschäftigen, aber das muss dann doch erlaubt sein, einmal zu fragen, woher kommt denn dieses Misstrauen, was wir da momentan haben?
Ich glaube, es gibt viele Antworten darauf. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Misstrauen gibt, dass die da oben alle zusammenhängen. Ich glaube, es ist auch so eine generelle wachsende Skepsis gegenüber Eliten. Und so dieses Gefühl, dass eigentlich die politischen Eliten und die journalistischen Eliten, dass die alle zusammenhängen und in der harmlosesten Form heißt der Vorwurf eigentlich, ihr seid euch zu ähnlich, ihr interessiert euch füreinander und gar nicht für die Leute, für die ihr eigentlich arbeitet. Und der Vorwurf geht, glaube ich, gleichermaßen dann an Politiker wie an Journalisten. Und ich glaube, in der Form ist da was dran, oder in der Form ist das zumindest eine Kritik, mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen muss. Also ich weiß es, dass Journalisten sich oft natürlich auch dafür interessieren, wie die Leute, über die sie berichten, wie die darauf reagieren. Und jetzt gar nicht in so einem 1:1 Sinne, ich kriege von dem Politiker gesagt, was ich schreiben soll. Ich glaube, das gibt es tatsächlich in Deutschland fast gar nicht. Es gibt bestimmt immer wieder Versuche von Politikern, da mal ein bisschen Druck zu machen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine relativ große Widerstandskraft gibt. Aber einfach so eine Nähe, so ein Gefühl, eigentlich hängt man da viel zusammen. Eigentlich interessiert man sich auch viel zu sehr dafür, was denn die Leute, die eigenen Kollegen, die Politiker, die anderen Eliten, wie die das finden, was man da berichtet. Und ich glaube, in der Form muss man sich sehr genau angucken, wo ist das ein berechtigter Vorwurf, weil ich glaube schon, dass Medien immer wieder Anlass zu Kritik auch geben. Und es gibt viele Beispiele in den vergangenen Jahren, wo man das wirklich auch nachvollziehen kann, wo das Meinungsspektrum in den Medien relativ klein war. Und ich meine jetzt gar nicht nur das berüchtigte Thema Flüchtlinge, sondern es gab diese Berichterstattung über die Griechenland-Krise zum Beispiel, über die Ukraine. Es gibt so einige Themen, wo man wirklich das Gefühl haben konnte, da sind eigentlich Journalisten und Medien sehr ähnlich in der Art, wie sie das interpretieren, und vielleicht zu ähnlich. Und ich wäre jetzt so der Erste, der auch sofort widersprechen würde, wenn dann daraus die Konsequenz kommt, ihr kriegt das ja gesagt, ihr dürft das und das nicht sagen. Ich glaube, das ist falsch, aber das Ergebnis ist trotzdem richtig, dass Journalisten aufpassen müssen, dass sie nicht so einem Herdentrieb folgen und alle das Gleiche sagen und gar nicht mehr einen Blick dafür haben, Moment, aber es gibt vielleicht noch eine andere Geschichte, die man erzählen muss, oder einen anderen Blick, den man auf ein Thema haben muss.
Herr Tiefensee, das geht Politikern genauso. Da ist ein Korridor an Meinungen, dem man sich fügen muss, mit dem man mitdiskutiert. Der Korridor ist manchmal relativ eng, Sie können ihn aber jederzeit selber weiten. Haben Sie selber den Eindruck, dass Sie sich manchmal in einem Diskurs befinden, der zu schmal ist?
Auch von meiner Seite ganz herzlich guten Abend. Toll, dass so viele Leute da sind. Ich meine, Sie könnten heute Abend was anderes machen. Finde ich ganz prima. Nein, ich glaube nicht, dass der Korridor zu schmal ist. Außerdem bestimmt jeder selbst, in welchem Rahmen er sich mit seiner Sprache bewegt. Und Politiker sind im Gegensatz zu den Handwerkern, Kopfwerker und Mundwerker. Wir haben sehr, sehr, sehr viel mit Sprache zu tun. Sie haben sich einen Menschen eingeladen, der immer auch die Kombination von Politik und Verwaltung gelebt hat, als Oberbürgermeister oder Minister in Berlin oder jetzt hier. Was viele nicht wissen ist, wir sind dann ganz normale Chefs, die mit Sprache motivieren müssen, die überzeugen müssen mit Sprache. Da sind wir noch im internen Zirkel oder wenn man im politischen Raum mit Fraktionen redet, auch wieder mit Sprache umgehen muss. Aber da ist der Korridor nicht etwa eng, sondern der ist weit. Da kann man jedes Argument hoffentlich verständlich und überzeugend rüberbringen und sich vor allen Dingen auch überzeugen lassen. Aber Sie sprechen ja den Raum an, wo wir nach außen treten.
Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel versuchen, selbst Aufmerksamkeit zu generieren, wenn Sie in einer Debatte stattfinden wollen, die jetzt momentan in Berlin läuft und Sie sagen, ich möchte jetzt aber hier als SPD-Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender Thürings auch nochmal was dazu sagen, kommen Sie da selbst in die Versuchung, so eine steile, verkürzte Formulierung zu verwenden, um dann überhaupt Gehör zu finden?
Das ist schon richtig, aber aus zweierlei Gründen. Das eine ist, um gehört zu werden, um sich abzusetzen, um durchzudringen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, ist das, was ich sage, verständlich? Und wir wissen, dass in den Medien, gerade in Ihrer Sendung, wenn man interviewt wird, mal gerade, weiß nicht, 30 Sekunden oder vielleicht, wenn es gut kommt, mal 2 Minuten Zeit sind. Die Fragen müssen sehr, sehr knapp und kurz beantwortet werden. Und das Gleiche gilt für die Zeitung. Ich habe jetzt gerade eine lange Pressemitteilung mit, glaube ich, ganz markanten Sätzen zu der aktuellen Debatte Spahn, Hirte und Armut an die Medien gegeben. Da kommen 2 Sätze raus. Wehe, du hast nicht wirklich 2 Sätze, die es irgendwie auf den Punkt bringen. Also musst du sehr, sehr genau überlegen, wie die Botschaften sind. Aber das ist eigentlich nicht die Regel. In der Regel haben wir ein bisschen mehr Zeit zu reden. Und da kann man schon den weiten Raum nutzen, der einem geboten wird.
Aber haben Sie selber auch aus Ihrer Berliner Erfahrung den Eindruck, dass sich das in den vergangenen Jahren durch die Digitalisierungsprozesse, durch den Diskurs, der im Netz stattfindet, verändert hat, so dass Politik mit so knappen Formulierungen dann eigentlich nur noch nach außen dringen kann? Oder wie würden Sie es beschreiben?
Ich denke schon, in der digitalisierten Welt mit sozialen Netzwerken hat sich die Informationslandschaft grundlegend geändert. Wenn Sie, Herr Siebert, lange überlegen über Ihre Texte und das gründlich recherchiert haben, auch die Recherche ist nicht mehr so ganz möglich wie früher, Knappheit in den Redaktionen, dann setzt dagegen ja derjenige, der ein YouTube-Video abliefert oder in den sozialen Netzwerken auf Twitter oder wo auch immer eine kurze Nachricht platziert, der kann manchmal mit einem Schlag 100.000 Menschen mit seiner Information versorgen. Und ob die jetzt richtig ist, ob die durchdacht ist, ob die Möglichkeit zur Gegenrede schafft, das sei dahingestellt. Also diese Landschaft hat sich vollständig verändert. Und dann, es wird alles hektischer und knapper und aufgeregter. Wir sind in einer Empörungsgesellschaft, wo es sofort die Attitüde der Empörung gibt, wenn irgendetwas im Raum steht. Und es kommt hinzu, dass wir Politiker sehr, sehr schnell reagieren müssen. Ich beklage das sehr. Es kommt eine Nachricht irgendwann Montag 14 Uhr und schon hast du 14.30 Uhr irgendjemand am Telefon oder am Handy. Herr Tiefensee, was sagen Sie dazu? Du hast kaum Zeit, die Nachricht zu lesen, geschweige denn selbst zu durchdenken, geschweige denn mit jemandem darüber diskutiert zu haben oder sogar mit demjenigen, der die Nachricht abgesetzt hat. Sag mal, wie hast du das gemeint? Bist du richtig interpretiert? Diese Hektik, die Einzug hält, die ist schon stärker geworden. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, die Worte, die du wählst, werden auf die Waagschale, auf die Goldwaage gelegt. Ich habe mir, seit ich im politischen Geschäft bin, angewöhnt, das machen die meisten Politiker so, aber ich auch exzessiv, alles, was in Anführungszeichen steht, muss ich abgesegnet haben. Mir ist es jetzt einmal letzte Woche wieder passiert, dass aus einem Gespräch keine Redigierung möglich war und wirklich eine falsche Information zwischen die Zeichen gekommen sind. Wehe, wehe. Du hast in Anführungszeichen irgendwas drin, dem Helmut Schmidt sagt man, sagte man seit 30 Jahren nach, wer Visionen hat, der muss zum Arzt gehen. Und er hat mehrfach betont, ich wüsste gar nicht, wann ich das gesagt habe, aber es ist ein so schönes Zitat, dass es ständig kolportiert wird. Also pass auf, wenn irgendwas in Anführungszeichen steht, dass es tatsächlich deiner Meinung entspricht.
Sind Fernsehinterviews so toll, weil da haben sie es gesagt. Da kann es jeder sehen und da gibt es keine Anführungszeichen, sondern es ist gesagt.
Live.
Da könnte jetzt der Eindruck entstanden sein, dass ich was verdrehen will, sondern es wird durch die Verkürzung zum Teil in der Interpretation ja umgekehrt. Es geht nicht darum, den Sinn zu verstellen. Ich liebe direkte Interviews wesentlich mehr, als wenn das durch drei Mühlen geht. Dort kommt man im Übrigen auch authentisch rüber und Sprache lebt ja auch davon, dass man denjenigen sieht, ob der engagiert ist oder müde oder schläfrig oder aggressiv.
Aber Christian, das ist ja vielleicht so ein Punkt. Er wird am Tag dann wirklich in schnellen Bytes die Politiker-Statements zu irgendeinem Thema, was gerade hochsteht, rumgejagt. Du siehst das, ihr in der Redaktion, im Heute-Journal, noch eigentlich schneller in der 19 Uhr, müsst am Ende des Tages zusammensammeln. Unser Argument ist jetzt immer auch in dieser Fake-News-Debatte, dass man sagt, wir sind so Gatekeeper. Das ist ja eigentlich schon eine Hoffnung, eigentlich eher als ein Zustand, weil trotzdem ja viele gar nicht mehr ihre Nachrichten dann tatsächlich von uns konsumieren. Und in welchem Spannungsverhältnis stehst du da jeden Abend? Gerade was auch Herr Tiefensee sagt, dass dann möglicherweise auch so viel an Falschzitaten schon unterwegs ist und man gar nicht mehr so genau weiß und sich selber nicht mehr traut, was ist davon jetzt eigentlich zu übernehmen und was nicht. Die Arbeit ist komplizierter, komplexer geworden.
Ich glaube, die Arbeit war immer schon komplex und kompliziert. Wir sind aber definitiv keine Gatekeeper mehr. Das waren wir mal. Und jetzt kann sich wahrscheinlich jeder von Ihnen noch an die Situation erinnern, als es so war, dass Nachrichten vergleichsweise gemächlich unterwegs waren und man bis zur vollen Stunde im Radio oder bis 19 Uhr, 20 Uhr im Fernsehen warten musste. Und vorher hatten die allermeisten schlicht keine Ahnung, was passiert war. Und Journalisten hüteten quasi einen Schatz. Also Journalisten hatten etwas, was andere nicht hatten, hatten noch etwas voraus, nämlich die Information, was gerade passiert ist. Und gaben die dann zu bestimmten Zeiten der Öffentlichkeit preis. Das ist alles vorbei. Ich meine, der größte Nachrichtenlieferant heute ist Facebook. Da arbeitet kein einziger Journalist. Und trotzdem sind 2 Milliarden Leute dran und kriegen dort ihre Informationen. Ich habe heute, wie du gesagt hast, in Zollenroda mit 79 Schülern der 11. Klassen diskutiert. Und die holen ihre Nachrichten nicht mehr aus dem Fernsehen. Und die holen sie aber auch nicht vom ZDF im Internet, sondern oder von der Zeitung, sondern die holen sie bei Facebook ab und bei Instagram, also bei dem Social Media Dienst, der total auf Fotos setzt und bei dem die Selbstdarstellung in Form von Fotografie eine ganz wichtige Rolle spielt. Das war heute für diese Gymnasiasten die Nachrichtenquelle Nummer 1. Und ich glaube, da müssen wir lang- oder mittelfristig ran, weil sonst bekommen wir als Gesellschaft ein Problem. Ich habe auch keine Lösung. Ich weiß nur, das wird in der Tat schneller, hast du recht. Es wird immer stärker getrieben. Die Technik treibt uns auch. Das ist aber zunächst mal was Gutes. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war das so, wenn sie einen Fernsehbeitrag von irgendwo absetzen wollten, da mussten sie Tonnen von Übergepäck erstmal einchecken und dann riesige Schnittplätze aufbauen, irgendwo im Zimmer des Cutters, der dann in sein Bett steigen musste über 1000 Schrankkoffer. Das ist alles vorbei. Heute reicht ein iPhone. Sie können von jeder Ecke der Welt Fernsehbeiträge per Telefon überspielen. Das geht super schnell, es geht in Echtzeit. Das ist nicht wie bei Scholler Tour früher, der irgendwie das in den Filmsack gepackt hat, dann in die Lufthansa gegeben hat, dann ist es nach Hamburg geflogen worden, dann muss es entwickelt werden und der konnte eine Woche lang erstmal entweder recherchieren oder in der Bar abhängen. Heute ist es so, dass wenn der eine Beitrag überspielt ist, dann ruft die Redaktion sofort an und sagt, wo ist denn der nächste? Weil wir brauchen was für online und die nächste Sendung will was haben und auf Twitter hast du auch noch nichts gepostet. Also es geht viel, viel rasanter. Das Problem ist nur, die Recherche geht nicht schneller. Nur weil wir es schneller nach Deutschland überspielen können, ist es ja vor Ort nicht schneller recherchiert. Es ist ja nicht schneller in Erfahrung gebracht. Das heißt, für die Interviews, für überhaupt mal checken, was passiert ist, brauche ich genauso lange wie früher. Und in Situationen, die kompliziert sind, in denen sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind, die versuchen, Desinformation zu streuen, die versuchen gerade auch Journalisten auf falsche Fährten zu setzen, die mit falschen Bildern operieren. Das Internet ist voll von Fake-Videos, die vorgeben, etwas zu zeigen, was sie gar nicht zeigen. In so einer Situation, und dann kommt häufig noch Krisen, Krieg und persönliche Sicherheitsproblematiken dazu, in so einer Situation dauert es halt seine Zeit. Und deswegen können wir, und das versuchen wir, glaube ich, und ich glaube, wir dringen da auch langsam ein bisschen mit durch, wir können wirklich nur appellieren an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir manchmal einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und dass das eben dann doch nicht so wahnsinnig schnell geht, wie wir alle uns eingeschlossen es gerne hätten. Denn eins ist klar, es ist wichtig, dass die Nachricht gut aussieht, relevant und attraktiv rübergebracht wird. Es ist auch wichtig, dass wir sehr schnell mit der Nachricht sind, aber das Allerwichtigste ist, dass sie richtig ist. Das Allerwichtigste.
Die beste Nachricht ist die, die stimmt. Ich bin versucht, in der Debatte weiterzumachen, weil sie natürlich spannend ist, gut läuft. Und Stefan Niggemeier hat unlängst mal ein Zitat oder ein Beispiel verwendet aus der Heute-Sendung selber. Irgendwie, es gab Bericht über Syrien und es waren mehrere Bilder zusammengelaufen, die nicht zusammengehörten. Und es war ganz schwierig, weil sie zu Recht das ZDF dann auch kritisiert haben, weil man sich nicht dazu bekannt hat. Wir haben uns da so rumgedrückt und haben irgendwie gesagt, na ja, es ist irgendwie so passiert und das war nicht so und so an. Das hat sich ja im Laufe der Jahre über diese Debatte, die jetzt schon so läuft, auch tatsächlich verändert. Wir haben im ZDF zum Beispiel, und das haben ja die ARD und auch die Zeitungen, großen Zeitschriften auch gemacht, wir haben Korrekturspalten und Seiten eingerichtet. Bei uns in der 12-Uhr-Konferenz mit dem Chefredakteur ist es freitags zum Ritual geworden, dass er dann immer ganz streng fragt, Peter Frey, haben wir etwas zu korrigieren? Und dann gibt es die Rubrik und irgendeiner muss dann zerknirscht sagen, ja, da hatten wir Bilder, die gehörten nicht dahin, wo sie eigentlich so. Also das kommt dann schon vor und dann ist es aber transparent, dann wird es auch dargestellt und man geht damit um, wir sind Menschen und machen Fehler. Das ist gar nicht so, also das finde ich positiv an der Debatte der letzten Jahre, dass wir da selber zu einer Art von Transparenz gekommen sind. Aber Stefan Niggemeier, das ist eigentlich ja etwas, was völlig menschlich ist, Fehler zu machen. Es gibt aber auch so eine, und das ist, möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf unser Thema Umgang mit Sprache, eigentlich auch was systemisch angelegt ist. Also das ist vielleicht auch in der Struktur des Journalismus mit drin, dass man auch mit Sprache so rasant und so überschwänglich umgeht und so verkürzt und manchmal dann auch in der Verkürzung so falsch, oder?
Das klang jetzt nach einer rhetorischen Frage. ich würde gern zu den Fehlern noch was sagen, weil Sie das jetzt so angesprochen haben. Also natürlich ist das menschlich und ich glaube auch, dass sich da viel verbessert hat, dass Medien sich korrigieren. Ich bin trotzdem immer noch wieder verblüfft, wie wenig selbstverständlich das ist. Weil natürlich haben Zuschauer, hat ein Publikum ein Recht darauf, dass Medien sich korrigieren, wenn ein Fehler passiert. Das ist ja nicht irgendwie so ein Bonus, sondern das müsste natürlich eine Selbstverständlichkeit sein bei jedem anderen Produkt, was ich kaufe. Wenn da was kaputt ist, dann erwarte ich, dass das irgendwie repariert wird und nicht irgendwie der Verkäufer sagt, na ja, aber war doch, steht doch, passt doch. Und das ist immer noch wahnsinnig mühsam und ich bin so hin und her gerissen zwischen, ja, da hat sich viel verbessert. Es ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel der Spiegel, also das große, renommierte Nachrichtenmagazin, keine Korrekturspalte hatte und die Art, wenn die Fehler korrigieren wollten, war, dass sie gewartet haben, dass ein Leserbrief kam von einem Leser, wo ein Leser darauf hinwies, das stimmt gar nicht, was ihr da geschrieben habt, und dann hat man diesen Leserbrief abgedruckt. Das war sehr bequem, aber wenn kein Leserbrief kam, gab es keine Korrektur. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich weiß, wie schwer sich also selbst so eine Marke wie der Spiegel auch immer noch damit tut, einfach zu sagen, dieses war einfach schlicht falsch. Ich glaube, dass sich da die Welt sehr viel schneller gewandelt hat als die Medien, weil ich glaube, dass das Publikum inzwischen, also der Gedanke bei vielen Medien und insbesondere bei Medien wie dem Spiegel war, hoppla, wenn wir hier zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben, dann glauben die Leute uns nicht mehr, dann wächst da ein Misstrauen. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich glaube, dass Leute, Journalisten und Menschen und Politikern und Medien trauen, wenn die sich hinstellen und sagen, das war einfach falsch, da haben wir einfach Mist gebaut. Wie gesagt, das hat sich gebessert, aber da ist immer noch ein weiter Weg. Und ich glaube, das Publikum hat sich da sehr, sehr viel schneller gewandelt. Und dann gibt es dann natürlich genau diesen Kontrast, also wenn Sie sagen, wie schnell formuliert, wie spitzt man da was zu, weil andererseits gibt es natürlich dieses Rennen, wer ist der Erste mit der Nachricht? Und wenn der Erste da ist, dann rennen 100 andere hinterher und versuchen halt auch möglichst schnell das auch zu melden, anstatt vielleicht nochmal zu sagen, Moment mal, ist das vielleicht ein bisschen anders? Und natürlich gibt es da auch die Wechselwirkung, also ja, das Publikum, die sind dann die Ersten, die sich beschweren, wenn es nicht stimmt. Aber natürlich sind die auch diejenigen, die gleichzeitig sagen, Moment mal, warum habt ihr das denn hier noch nicht? Also natürlich ist das Publikum da auch auf eine ganz blöde Art selber schuld. weil die natürlich auch, also ja, wenn dann die Eilmeldung, wenn man das auf seinem Smartphone oder wo auch immer hat und von dem Medium, was man da eigentlich abonniert hat, kommt die Eilmeldung eine Viertelstunde nach den anderen, sagen Leute auch, also na ja, wenn es zu lange dauert, dann folge ich vielleicht lieber jemandem anderen. Also da ist, da gibt es leider auch eine schlechte Wechselwirkung zwischen Publikum und Machern.
Ganz kurz zu Stefan. Ich finde, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Beim Fernsehen reicht es nicht, dass wir uns korrigieren schriftlich irgendwo auf der Webseite unten, sondern wir müssen das am Ende in der gleichen Form machen, wie der Fehler passiert ist. Also sprich, wenn der Fehler in der Sendung passiert ist um 19 Uhr, dann müssen wir den auch um 19 Uhr wieder richtigstellen. Und zwar am besten am nächsten Tag gleich. Und das ist peinlich, das stimmt, weil man will ja keine Fehler machen. Man möchte alles richtig machen, aber ich glaube auch, dass uns keiner abnimmt, dass wir Maschinen sind und keine Fehler machen, sondern wir sind Menschen und ich sage immer, wir haben uns zum Beispiel neulich korrigieren müssen bei dem neuen Baugeld, wie heißt es, Baugeld, was eingeführt werden soll, haben wir gesagt, es gibt 10.000 Euro im Monat, es stimmt aber nicht, die gibt es im Jahr. Und da haben wir die ersten Anfragen bekommen von Leuten, die sagten, das ist ja super, im Monat, das ist ja der Hammer. Und da haben wir dann gemerkt, das ist echt ein Riesenfehler. Das ist jetzt kein politischer Fehler in dem Sinne, sondern einfach ein Fehler, wo die Leute falsche Richtung geleitet werden. Und
hätte das ZDF bezahlen müssen.
Hätten am Ende wir persönlich bezahlen müssen aus der eigenen Tasche. Und wir haben das dann gesagt, das geht, reicht auch nicht, dass wir das jetzt auf der Webseite irgendwo unten so ganz kurz vorm Impressum noch irgendwo verlautbaren, sondern wir müssen das ganz prominent wieder in der Sendung machen, damit die Leute nicht denken, ups, wir können da jetzt quasi jeden Monat 10.000 Euro abstauben. Ich glaube am Ende, wenn jemand sich verbessert, das darf natürlich nicht zu häufig passieren, das ist auch klar, dann würde ich so jemandem eher glauben, als jemand, der grundsätzlich von sich behauptet, Fehler mache ich nie.
Sprache macht Wirklichkeit. Ich will zurück zu unserem Thema, weil beides miteinander zusammenhängt. Und ich würde Stefan Niggemeier nochmal bitten, mir ein bisschen zu helfen. Und zwar auf der Suche nach einem Beispiel, wo wirklich durch diese, also ich sag mal so, wenn ich der Erste sein will, der die Nachricht macht, ist okay. Das ist unser Job und da haben wir alle einen Ansporn, irgendwie da am schnellsten immer zu sein. Wenn ich aber darauf angewiesen bin, auf Klickzahlen, und ich muss gucken bei Focus Online, Spiegel Online, keine Ahnung, bei den ganz schnellen, dass ich die Leute auf meine Seite ziehe, dann ist die Gefahr und die Versuchung groß, Worte zu verwenden, die eigentlich keine viel zu stark sind, die nicht dem Ereignis angemessen sind, die jemanden auf die falsche Fährte locken und ihn einfach reizen, dann da drauf zu klicken. Wie hat sich diese Dynamik so entwickelt und wie stark setzt sie eigentlich alle anderen mit unter Druck? Ich will den Bogen auch hinkriegen zu Frau Seidel, weil das nämlich dann auch Auswirkungen hat bis ins Theater hinein.
Ich glaube, vieles davon sind auch einfach erstmal journalistische Reflexe, die sich vielleicht gerade verschärfen. Also Herr Tiefensee kann da bestimmt ein Lied von singen. So ein Standardbeispiel, was mir einfällt, ist, dass ein Politiker irgendwas sagt wie, ich fände es ganz gut, wenn. Und mit hundertprozentiger Sicherheit lautet die Schlagzeile am nächsten Tag, Politiker fordert das. Und also so diese schlichte Möglichkeit zu differenzieren, als Politiker einen Vorschlag machen zu können, der dann nicht sofort, und das ist dann auch, glaube ich, keine Frage von Geschwindigkeit, sondern das ist natürlich eine Frage von Aufmerksamkeit gewinnen wollen, von Medien zu sagen, in dem Moment, wo jemand was fordert, habe ich viel eher eine emotionale Reaktion vom Leser auch, der entweder sagt, richtig so, endlich, oder wie kann der nur und warum will der das jetzt? Also diesen Reflex gibt es, glaube ich, auch völlig ohne Twitter und Social Media und all das. Das ist, glaube ich, was es früher auch schon gab im Journalismus und was sich aber gerade verschärft dadurch, dass Medien ja die ganze Zeit um uns alle buhlen. Also früher gab es ja eine viel größere Treue zu sagen, ich habe meine Zeitung abonniert, da bekomme ich im Grunde meine Nachrichten her. Und was in einer anderen Zeitung steht, vielleicht erreicht mich das gar nicht. Jetzt wollen im Grunde alle Online-Medien zu jeder Zeit meine Aufmerksamkeit erwischen und können das mit etwas Glück auch und tun das oft vielleicht auch mit guten Methoden, aber natürlich auch mit genau diesen.
Ja, und mit welcher Form der, wie sagen wir es denn, mit welcher Form des Sprachmissbrauchs eigentlich schon?
Na, wie ich das gerade beschrieben habe. Oder ich weiß jetzt nicht,
woraus. Ja, haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, ja, das ist sowas? Oder überlege ich mal selber, was das für ein Beispiel sein könnte. Also wir haben ständig diesen Alarmismus. Es ist immer gleich eine Krise. Es ist immer gleich irgendwie ein Riesenskandal. Und dabei ist irgendwie in China ein Sack Reis umgefallen. Also so.
Na, also was man jetzt die letzten Monate natürlich sehen konnte, was ein Beispiel dafür ist, ist, die Regierungsbildung im Bund war zugegebenermaßen extrem quälend und ein Prozess, wo man auch nicht weiß, wie der ausgeht. Und die wirklich, glaube ich, man kann auch sagen, vielleicht krisenhaft war. Aber es ist auch von vielen Journalisten dann als Staatskrise, als eine Art Staatsversagen dargestellt worden. Also eine Situation, wo ich gar nicht sagen will, dass die toll war, aber man sagen kann, vielleicht ist das jetzt einfach auch erstmal ein etwas mühsamer Prozess, wurde von Journalisten auch schon im Grunde als ein völliges Scheitern des Systems beschrieben. Und ja, damit gewinnt man Aufmerksamkeit, aber natürlich um den Preis, dass auch ein Misstrauen in genau dieses System befeuert wird, wo ich jetzt sagen würde, was an der Stelle fahrlässig ist. Also man kann ernsthaft und auch mit unterschiedlichen Positionen darüber diskutieren, für wen war das jetzt kein Ruhmesblatt, diese Regierungsbildung, aber gleich das ganze System deswegen in Frage zu stellen, ist, glaube ich, wirklich gefährlich.
Es ist sowas, was Christian auch angesprochen hatte, dieser Umgang mit Sprache bedeutet ja auch vielfach, dass man gar nicht die Zeit hat, sich nochmal eine Formulierung auszudenken, die so besonders knobelig ist. Einer deiner Vorgänger, Eberhard Pilz, hat mir mal erzählt, dass er einen Beitrag gemacht hat, ausgeruht, ja, dann war die Überspielung, dauerte irgendwann, bis er dann in Mainz gelandet war, hatte er genug Zeit, sich über den Text zu setzen und dann an den Formulierungen zu feilen. Er sagte mir, er feilt an jedem einzelnen Wort und hat versucht, genau das Wort zu finden, was die Situation tatsächlich dann wirklich nochmal besser beschreibt. Und heute ist es so, dass die Zeit dafür vielleicht doch fehlt. Wir werden uns alle die Mühe geben und dir gelingt es oftmals, dann am Abend für viele Zuschauer wohltuend und erstaunlich, dann da die richtigen Worte zu finden. Aber geht dir das auch manchmal so, dass du sagst, ich hätte vielleicht gerne nochmal ein bisschen mehr Zeit gehabt, um ausgeruht darüber nachzudenken und dann wäre dir auch das bessere Wort noch dazu eingefallen. Sprache macht Wirklichkeit. Fehlt dann das richtige Wort an der richtigen Stelle?
Ich bin sicher, dass mir häufiger mal ein besseres Wort eingefallen wäre, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Ich habe allerdings, glaube ich, mich ein bisschen davon verabschiedet, dann dem nachzuweinen. Ich bin so ein Typ, der braucht den Zeitdruck auch. Also ich bin nie gut, wenn jemand sagt, du hast ein Jahr Zeit oder du hast von mir aus eine Woche Zeit, um dir den ultimativen Satz auszudenken, da kommt nichts bei rum, sondern ich liebe, deswegen mache ich auch diesen aktuellen Journalismus, ich liebe eigentlich den Zeitdruck und ich finde es eigentlich ganz okay, dass man sagt, was um 19 Uhr oder um 21:45 nicht auf dem Sender ist, da kannst du dich dreimal umdrehen, da hast du keine Chance. Ja, das wird einfach nicht mehr dann gesendet, sondern es ist vorbei. Insofern, ich versuche für mich, weil du sagst, wie findet man den richtigen Satz? Ich glaube, am Ende ist es auch eine eigene Einstellung dazu. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es nichts bringt, stundenlang in sich reinzulesen und dann versuchen, aus all dem, was man da gelesen hat, irgendwie einen Satz zu finden. Sondern was mir hilft, ist erstmal richtig intensiv alles in mich reinlesen, sozusagen die Informationen in den Kopf reinschaufeln und dann sagen, so, jetzt schmeiße ich alles weg und atme mal dreimal tief durch und guck nochmal, was ist denn eigentlich die Essenz von alledem? Manche Leute laufen um den Block, ich weiß zum Beispiel von Kollegen Kleber, der sagt dann auch, ich muss mal ganz kurz an die frische Luft und dann kommt er mit dem entscheidenden Satz zurück. Man braucht manchmal einfach auch nochmal eine ganz andere, ich gehe da manchmal in die Kantine oder zu unserem Kaffeeautomaten und komme zurück und dann hat es plötzlich Bing gemacht. Und dann ist der Satz da, nicht weil man irgendein Dossier noch zum dritten Mal gelesen hat. Am Ende ist es ganz einfach und man darf auch nicht vergessen, dass unser Publikum, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch keine Fachexperten sind und die wollen da ja niemanden haben, der sozusagen nochmal mehr Expertentum darstellt als der Experte, sondern sie wollen eigentlich jemanden haben, der versucht, das so runterzubrechen, dass man es versteht.
Sprache macht Wirklichkeit. Eben kam von Herrn Dr. Ganzemeyer schon der Hinweis, nehmen Sie doch bitte Frau Seidel mit ins Gespräch. Ich weiß schon die ganze Zeit, umschiffen wir Sie ein bisschen. Das ist nicht unhöflich, sondern es ist dem Umstand geschuldet, dass wir hier so einen kleinen Exkurs gemacht haben. Und ich suche die ganze Zeit die Möglichkeit, wie ich die Brücke ans Deutsche Nationaltheater nach Weimar baue, um mit Ihnen über das zu sprechen, was Sprache eben mit uns macht in diesen digitalen Zeiten. Wie sehen Sie und wie erfahren Sie am Theater selber diese Auswirkungen dieses, wie haben wir es genannt, digitalen Lärms? Machen Sie da mit, reagieren Sie da drauf oder gehen Sie genau den anderen Weg und sagen, das ist uns hier im Theater völlig egal, wir sind die Burg und die Festung der Sprache und des Wortes, wie sie immer war?
Also ich habe erstmal sehr interessiert zugehört und frag mich immer, wenn sozusagen die Probleme beschrieben werden, was das Publikum will, was in der Medienwelt sozusagen die Zwänge darstellt, wer zwingt hier wem etwas auf? Also sind es die Zuschauer, die Leser, die den Medien aufzwingen, dass sie schnell sein müssen? Sind es die Medien, die uns aufzwingen, dass wir alles schnell rezipieren müssen? Ich stelle fest, bei mir, bei meinem Bekanntenkreis, immer auch wieder die Müdigkeit, dass man sofort eine Nachricht hat und man die sich dann entweder die nochmal variiert wird oder sich nochmal dann in einer anderen Richtung entwickelt, dass sie meistens eine Krise beschreibt. Ich stelle da eine Müdigkeit fest in der Wahrnehmung an mir und denke dann manchmal, ach, würden wir einfach mal still sein, mal 3 Tage vergehen lassen, dann vielleicht uns damit auseinandersetzen, wäre vielleicht auch eine Variante. Ich weiß, man kann Entwicklung nicht zurückdrehen und insofern befinden wir uns alle in diesem Rad drinne. Aber da, und das ist vielleicht, schlägt vielleicht die Brücke zu dem, was wir am Theater machen können. Es ist halt dann doch dieser Raum, in dem wir uns bewegen und in dem wir uns dann Gott sei Dank auch mit Menschen bewegen, mit Publikum bewegen, ein anderer Ort. Also weil natürlich bleibt die ganze Beschleunigung unserer Zeit nicht außen vor. Auf der anderen Seite, wenn ich mich mit Faust beschäftige und mit Goethe beschäftige, stelle ich fest, dass 1797 Goethe in Frankfurt eigentlich auf eine ähnliche Art und Weise diese krisenhafte Entwicklung der Beschleunigung aus seiner Erfahrung mit der Französischen Revolution beschrieben hat. Erzähle ich auch in jeder Einführung. und er dann eigentlich an dem gleichen Punkt sich befunden hat als Person 1797, wie wir uns manchmal heute befinden in unserer Wahrnehmung von Zeit, von medialer Wirklichkeit, die er ja auch das erste Mal erlebt. Und insofern, Geschichtlichkeit hilft erstmal und ist, glaube ich, etwas, was wir im Theater unbedingt zu befragen und auch zu erörtern haben. Also dass sich sozusagen die Dinge dahin entwickelt haben, wo wir stehen, dass sie auch nicht unbedingt immer neu sind, dass sie sich in bestimmten Stufen immer wieder aufs Neue qualifizieren, vielleicht auch auf andere Ebene wiederholen. Das ist zum Beispiel für mich so ein zentrales Thema. Und ich finde eben, dass wir ein Ort sind, wo man noch langsamer über Dinge nachdenken kann. Also wir haben es einfach mit Texten zu tun, die manchmal Jahrhunderte alt sind, die alte Geschichten erzählen. Und das merke ich auch in der Wahrnehmung der Zuschauer, immer wieder doch eine größere Relevanz gewinnen, eben weil die Leute nicht die Nachricht mehr im Theater haben wollen. Das gab es auch mal eine Zeit, bis 89 war das Theater sicherlich auch eine bessere Nachrichteninstitution. Das hat sich ja verloren und der Gewinn ist, dass man vielleicht langfristig über philosophische und gesellschaftliche Fragen nachdenken kann mit einer größeren Ruhe. Und dass wir nach wie vor ein Ort sind, an dem sich Leute direkt begegnen. Auch etwas, was ich als immer größeren Wert empfinde. Also, dass da vorne etwas passieren muss, dass Leute wirklich leibhaftig etwas machen und dass unten Leute sitzen, denen es entweder gefällt oder nicht gefällt, die sich dann irgendwie dazu verhalten. Und insofern glaube ich, dass wir da ein ganz wertvoller Ort inzwischen geworden sind, vielleicht noch wertvoller als vor ein paar Jahren, weil eben bestimmte Dinge bei uns gemacht werden können, die in der Gesellschaft nicht mehr so gemacht werden können. Und zum Thema Sprache, ist ja so, dass Texte, dass die Lesbarkeit von Texten sich ja auch verändert hat. Also,
das würde ich Sie gleich nochmal fragen wollen, weil wir so lange nicht gesprochen haben, würde ich gleich eine zweite Frage nochmal stellen, damit wir den Redeanteil wieder aufholen sozusagen, obwohl ja hier keiner nachmisst. Aber das ist genau der interessante Punkt. Sie nehmen sich die alten Texte, bearbeiten sie im Theater neu und stellen dann plötzlich fest, versteht das Publikum diese Texte überhaupt noch? Hat sich Sprache so verändert, dass Sprache etwas mit uns macht in der aktuellen Debatte, dass also auch Begriffe plötzlich herausfallen und nicht mehr verstehbar sind? Kann man die alten, also wie weit müssen Sie sich ans Publikum adaptieren, das vor allen Dingen jetzt jüngere Publikum, an denen Sie auch interessiert sind?
Na, das ist ein diffiziler Prozess. Also wir merken es ja schon in der Probe. Wir lesen die ersten Szenen von Nathan. Gibt es einen langen Satz, wo Nathan beschreibt, wie er von Babylon sozusagen zurück nach Jerusalem geht und beschreibt diese Umwege, beschreibt sie sehr diffizil. Ein Satz, mit dem man, wenn man mit jungen Kollegen am Tisch sitzt, schon erstmal fünfmal lesen muss, dreimal erklären und wirklich 8 Wochen lang probieren, damit dieser Satz dann auf der Bühne zumindest so hörbar ist, dass man ihn verstehen kann. Ein Prozess, der immer den wir halt in unserer Arbeit immer mehr erleben, weil die Sprache natürlich nicht mehr so geläufig ist. Auf der anderen Seite, wenn es denn gelingt, in einer Aufführung die Sprache geläufig zu machen, und das ist unser Auftrag, also nicht nur mit neuen Texten, sondern eben auch mit diesen alten Texten, dann erleben wir erstaunlicherweise, dass diese Texte auf eine ganz einfache Art und Weise die Generationen, die sich da unten versammeln, erreichen können. Also die Erfahrung machen wir gerade mit den klassischen Inszenierungen, mit Faust, wie auch mit Nathan oder mit Hamlet, dass da eine ganz direkte Kommunikation und auch sehr gut mit jungen Leuten, die wir ja sehr viel im Theater haben, letztlich funktioniert. Das ist dann sozusagen unsere Arbeit, diesen Text geläufig zu machen, dass er hörbar wird, verstehbar wird, hat manchmal sicherlich auch mit einem Strich zu tun in dem Text, aber meistens erstmal mit unserer schauspielerischen, inszenatorischen Arbeit. Und dann funktioniert das und dann kann man mit diesen Texten auch etwas mitteilen.
Also macht man modernes Theater und plötzlich taucht Hate Speech auf, ja? Oder wie ist das dann? Also bedeutet das im Prinzip, dass Sie sich auch diesen Entwicklungen, die wir dann plötzlich momentan sehen, anpassen müssen, sodass überhaupt plötzlich eine Sprache gefunden wird, die wir auch als verroht kritisieren? Frage ich vielleicht Herrn Tiefensee, diese ganze aufgeladene, im Internet stattfindende Hasssprache, dass man sich sofort aggressiv bekämpft und beleidigt. Das haben Sie ja auch sicherlich immer wieder mal erlebt. Ist das etwas, wo Sie sich adaptieren müssen, anpassen müssen oder sagen Sie, das ist ein Phänomen, das müssen wir in irgendeiner Form wieder einfangen? Ja? Das Theater kann dabei ja auch helfen, aber gleichzeitig ist es auch Spiegel der Gesellschaft.
Wenn wir zunächst mal festhalten, dass in der Regel das, was man sagt, irgendwo durch den Kopf gegangen ist, sagt ja so schön vor dem Reden das Gehirn einschalten, dann bringt natürlich Sprache das auf den Punkt, was ich denke. Und ich würde unterscheiden zwischen denjenigen, die rohe Sprache in den sozialen Medien verwenden, weil sie tatsächlich so denken, weil sie tatsächlich so grob geschnitzt sind, weil sie, was weiß ich, Feindbilder vor sich haben oder empört sind über etwas. Das sind diejenigen, die eigentlich die Sau rauslassen. Kann man auch bei Demonstrationen erleben. Da bin ich jetzt endlich mal Teil einer Masse und ich kann mal schreien und sagen, was ich will. Das spielt sich nicht nur bei einer Pegida-Demonstration ab, sondern auch auf dem Fußballplatz. Und das andere ist, dass Politiker oder auch andere, die Meinung bilden wollen, sich ganz bewusst einer rohen Sprache bedienen und sie gebrauchen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um zu beleidigen, um ihr Thema zu setzen. Und das Interessante finde ich, dass in der Regel dann nach einem oder zwei Tagen die Fahne eingerollt wird. Ach, habe ich alles gar nicht so gemeint und ich entschuldige mich und dergleichen, obwohl es ganz gezielt provokant gesetzt ist. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie wir mit dieser Art von Sprache oder mit dieser Art von verrohter Sprache umgehen. Oder sollte man sagen, auch dem rohen Denken umgehen. Das treibt uns Politiker schon um. Es hilft sicherlich nichts, dass man sich ins Kämmerlein setzt und das vorbeiziehen lässt. Es hilft auch nichts, dass man mit gleicher Münze zurückzahlt und dieselbe Art der Sprache nutzt. Aber dieses Diffizile, zum Beispiel sich argumentativ mit so etwas auseinanderzusetzen, ohne zum Beispiel die Sprache oder den Satz, den Gedanken ständig zu wiederholen. Ich sehe sehr viele Talkshows, wo diejenigen, die rohe Sprache, beleidigende Sprache verwenden, zunächst mal insofern aufgewertet werden, weil der Gesprächspartner sagt, aber das kann doch nicht sein, dass Sie die Ausländer als dumm, faul und gefräßig bezeichnen. So habe ich schon mal gleich wieder die Nachricht nochmal doppelt gesetzt, dem Zuschauer, der Zuhörerin ins Gedächtnis gebracht. Und diesen Umgang argumentativ damit klarzukommen, denjenigen zu stellen, ihm der Sprache seine eigenen Werte, seine eigenen Überzeugungen entgegenzuhalten. Das verlangt sehr viel Klarheit im Kopf, letztlich auch Zeit, weil eine rohe Sprache, ein roher Satz wirkt so, wie er ist und eine Erklärung, die ein anderer dagegen setzt, ist eher kompliziert. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist ein Thema, mit dem wir uns zwingend auseinandersetzen müssen. Wollen wir nicht in einer Art Empörungsgesellschaft, in der wir uns jetzt schon am Anfang befinden, abdriften, wo am Ende nur noch das zählt, was empört, was aufregt. Denn wir wissen, alles das, was Sie jetzt wahrnehmen, so sagt zumindest die Wissenschaft, ist zu, was weiß ich, 80-90% emotionale Botschaft und 10-20% eine kognitive, eine rationale Botschaft. Und deshalb versuchen alle, die irgendwelche Nachrichten an Sie ranbringen wollen, das möglichst emotional aufgeladen zu haben. So, und dann machen Sie mal was dagegen, wenn einer Sie so richtig emotional auf die Palme gebracht hat. Es kann auch nicht sein, dass die Flüchtlinge hier am Saalfelder Bahnhof ankommen. Die spazieren mehr sozusagen ins Wohnzimmer rein. Und dann sagen Sie aber mal, wir wollen doch jetzt mal ernsthaft über die Frage des Bürgerkriegs und der Fluchtursachen reden. Da haben Sie schon verloren. Ja? Sie setzen auf Ratio und die Empörung ist schon da. Wie wir damit umgehen, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ein ganz wichtiger Punkt und ich gebe zu, wir haben da noch nicht den Schlüssel des Weisen gefunden.
Das beschreibt Christian Sievers in seinem Buch Kraut.
Den Stein des Weisen heißt, glaube ich.
Stein des
den Weisen. Schlüssel des Erfolgs. Den
Schlüssel des Erfolgs haben wir auch noch nicht gefunden. Und auf der Suche nach dem Stein des Weisen schreibt Christian Sievers in seinem Buch Grauzonen, was Grauzonen heißt, weil es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und weil das Buch all diese grauen Stellen beschreibt. Und du hast ein Kapitel, in dem du beschreibst, wie du in Amerika warst vor den Wahlen und alle noch relativ hoffnungsvoll skeptisch waren, dass Donald Trump dann den Durchmarsch macht und beschreibst eine Szene, in der du unterwegs bist und das machst, was ein Journalist, ein Reporter machen soll und was besser ist, als nur das Netz als Datenquelle zu haben, nämlich selber vor Ort zu sein. Und dann schwante dir irgendwann, das könnte doch anders ausgehen und das hat viel mit dem zu tun, was Herr Tiefensee auch sagte, diese Emotionalität, diese hasserfüllte Sprache fiel da auf fruchtbaren Boden.
Naja, es war vor allem so, dass wir waren in Ohio unterwegs vor der Wahl zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland quasi und in den USA übrigens auch in der veröffentlichten Meinung ganz klar war, Hillary Clinton würde Präsidentin werden. Das war jedem klar und das so sind wir da eigentlich auch hingefahren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann kamen wir also in Ohio an, sind da gelandet und haben in den ersten 3 Tagen nur Trump-Fans gefunden. Und spätestens als wir bei der Polizei mitgefahren sind, in einem kleinen Ort, der heißt East Liverpool, und ist komplett heruntergekommen, und dort hatten wir 3 schwarze Polizisten im Streifenwagen, und wir waren so, haben uns dann mit hinten reingequetscht, hinter die Gitter, wo normalerweise die Verhafteten hinkommen. Und da dachte ich, ah, jetzt haben wir 3 schwarze Polizisten hier, die werden jetzt sagen, sie sind für die Demokraten. Und dann sagten die alle 3, also letztes Mal haben wir Obama gewählt, diesmal wählen wir Trump, ist ja ganz klar. Und ich gucke so den Kollegen an, wir haben es zu zweit gemacht, und wir guckten uns beide an und sagten, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder für Trump. Und wir hatten also am Ende wahnsinnig viel Material, um so zu zeigen, warum die Leute alle Trump hier wählen. Wir hatten aber überhaupt kein Material, um zu zeigen, warum jemand Clinton wählt. Und sind aber losgefahren eigentlich mit der Prämisse, die Frau wird Präsidentin, und hatten dann wirkliche Schwierigkeiten, daraus was zu machen, und haben dann noch Leute wirklich versucht aufzutreiben, junge Leute, die dann auch, naja, wir haben dann, ich erkläre es Ihnen gerade, haben wir gemacht. Wir haben dann die 7 Leute Trump gemacht, und wir haben einen Beitrag, wir haben auch hinterher in der Redaktion uns anhören müssen, Leute, das wirkt ja so, als ob der Trump Präsident werden könnte. Wir haben das so gesendet, das lief so im Fernsehen, ich kann mich aber auch an die Kritik noch erinnern, der Kollegen, die gesagt haben, ja, also da war jetzt auch noch so ein Beitrag für Clinton dabei, das war ja ganz okay, aber überzeugender wirkte ehrlich gesagt der Trump, nur das passt ja nicht zu den Umfragewerten, die wir hier haben, und da haben wir immer gesagt, ja, das stimmt, und das ist uns auch ein klein wenig unangenehm, aber es war exakt so, wie wir das vor Ort erlebt haben. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir dachten, jetzt haben wir nochmal so ein Clinton-Lager gefunden, da fuhren wir so einen Highway hoch, und es war so eine kleine Kuppe, diese wunderschönen grünen Rolling Hills von Ohio, unter denen die ganze Kohle liegt. Und da stand dann so, man sah so am Rande der Kuppe hinter dem Hügel ein Schild, und da stand Hillary. Und wir dachten, ah, jetzt haben wir es gefunden. Haben Wagen geparkt, sind ausgestiegen und sind diesen Berg hochgelaufen. Und dann haben wir die zweite Zeile gesehen. Die zweite Zeile war, Hillary soll. Und wir so, ah. Und dann kam die dritte Zeile. Die lautete, ins Gefängnis. Und dann war klar, wieder nichts geworden. Also am Ende zeigt sich, und das ist das, was ich davon mitgenommen habe, es bringt dann sogar in solchen wahnsinnig wichtigen und hoch durchdachten Geschichten, wo hunderte von Meinungsforschern dran arbeiten, wie so einer amerikanischen Präsidentschaftswahl, am Ende auch selbst bei dem Thema deutlich mehr Lust zu fahren, hinzufahren, mit den Leuten zu reden, um der Wirklichkeit so nahe zu kommen wie irgendwie möglich.
Was ja aber stattgefunden hat, ist ja folgendes, Stefan Niggemeier, dass Trump es geschafft hat, durch die komplette Emotionalisierung von Sprache, dem wirklichen Gebrauch von einer Sprache, die die Amerikaner auch wirklich polarisiert hat, bis ins Mark, dann Präsident zu werden. Das heißt, Sprache macht Wirklichkeit. Ist das etwas, weil wir ja immer nach Amerika gucken, was Sie hier in Deutschland genauso beobachten könnten?
Ja, ich glaube schon, dass ich glaube, die deutsche Gesellschaft ist noch nicht annähernd so gespalten, wie sie es in den USA ist, und auch noch nicht annähernd so so gespalten im Sinne, dass man auch nicht mehr miteinander redet. Also es ist ja immer viel die Rede von Filterblasen, in denen Leute eigentlich nur noch mit Gleichgesinnten kommunizieren, sich auch nur noch aus Medien informieren, die ihre Meinungen bestätigen. Das stimmt alles, das ist, glaube ich, auch hier gefährlich, aber es ist die Gesellschaft, glaube ich, hier noch nicht so wirklich gespalten in verschiedene Lager. Aber natürlich wirkt das hier genauso, und ich glaube, man sieht's, man sieht auch die Wirkung der AfD. Also was Herr Tiefensee beschreibt, wie schwer es ist, einem klaren emotionalen Appell etwas entgegenzusetzen, wo man sagt, okay, also dem müsste ich jetzt aber folgende Argumente entgegensetzen. Ich erlebe das oft, weil mein Job auch ist, dann Dingen zu widersprechen, Falschmeldungen, die durchs Netz kursieren, wie viel mühsamer das ist, das einzufangen. Also es dauert eine Sekunde, eine knackige Lüge sich auszudenken, die auch sofort einleuchtend ist emotional und die sofort irgendwie um die Welt geht. Und bis man sich dann hingesetzt hat und das auseinandergedröselt hat. Ich habe ein Beispiel, wo ich mich die letzten Wochen dran abgearbeitet habe. Es gibt in Berlin eine Broschüre, die vom Senat gefördert wurde, die für viel Wirbel gesorgt hat. Das ist eine Broschüre für Kitas, wo Erzieherinnen Hintergründe bekommen sollen zum Thema Transgender. und wo es darum geht, eine Umgebung zu schaffen für Kita-Kinder, wo die so wie sie sind und egal aus welchen Hintergründen sie kommen, wo die sich wohlfühlen, wo die sich aufgehoben fühlen. Im Grunde ist wirklich die Botschaft dieser Broschüre auf jeder Seite, wie schaffe ich es, dass Kinder, auch wenn ein Junge mit Puppen spielen will, dann soll der das machen und man muss da nichts geheimnissen. Vielleicht hat das was zu sagen, vielleicht aber auch nicht. So. Dargestellt wurde mit Hilfe von Bild ganz groß die Schlagzeile in der BZ, der Berliner Boulevardzeitung, war ganz groß die Schlagzeile auf Seite 1, Sexbroschüre für Kita-Kinder. Ich kann da ganz viel gegen anargumentieren, warum das nicht stimmt. Das habe ich auch gemacht. Aber diese unglaubliche Durchschlagskraft einer solchen Schlagzeile, die ja sofort eingängig ist, wo sofort ganz viele Leute sagen, halt, Moment, das will ich nicht, mein Kind in meiner Kita,